Als Jesus aber die ganze Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat den Mund auf und lehrte sie und sprach. Matthäus Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Das war der, oder ist der Auftakt oder die Einleitung dazu, dass Jesus dann die Bergpredigt gehalten hat. Und es war früher durchaus üblich, dass die Rabbis, die Meister, die Lehrer im Sitzen gepredigt haben. Deswegen hat er gesessen. Ich bin aber nicht Jesus. Ich kann mich wieder hinstellen. Ich will auch nicht die Autorität von Jesus beanspruchen, wobei ich jetzt stehen darf in seinem Namen. Und ich ein Sprachrohr sein darf für ihn. Und ich habe ihn gebeten, dass er durch mich redet zu euch, die ihr zuhört hier vor Ort oder eben auch zu Hause im Livestream oder wo ihr unterwegs seid. Die Bergpredigt beginnt. Wir bewegen uns durch das Matthäus-Evangelium und das ist ein ziemlich langes Evangelium und die Bergpredigt nimmt da auch einen guten Teil dazu ein, immerhin 3 Kapitel. Und wir wurden von Ari letzte Woche darin auch eingeführt. Das geht dann nämlich los. Lukas, kannst du bitte die Präsentation anmachen mit den sogenannten Seligpreisungen. Selig sind oder glückselig sind oder glücklich sind. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Übersetzungen. Und dann kommen so 8 Punkte untereinander weg. Ja, glückselig sind. Und da werden Trauernde genannt. Da werden geistlich Arme genannt, da werden Sanftmütige genannt, da werden nach gerechtig Hungernde genannt, da werden Barmherzige genannt, da werden solche Menschen genannt, die reinen Herzens sind, die friedfertig sind oder die verfolgt werden wegen Gerechtigkeit. Menschen, die so lebten, die haben sich abgehoben von den anderen und haben sich vor allem abgehoben von den Pharisäern, von den Gesetzeslehrern, von den Theologen, die sehr viel Wert darauf legten, dass man ein korrektes Leben geführt hat, eben im damals Sinne ihrer alten Schriften, die sie dort hatten. Aber deswegen haben sie sich gestoßen an dem, was Jesus gesagt hat. Und deswegen stoßen sie sich auch an dem, wenn Leute so leben, wie Jesus das hier gerade beschrieben hat. Und deswegen kann es passieren, dass diese Leute auch sogar angegangen werden, dass sie bedrängt werden, dass sie verfolgt werden. Bis Vers 10 heißt es immer in der dritten Person, glückselig sind die, und dann kommen eben diese ganzen Aussagen. In Vers 11, da verändert Jesus die Anrede und geht in das direkte Ihr über. Glückselig seid ihr. Und was kommt dann? Die ihr verfolgt werdet. Ja, das haben wir uns immer gewünscht, oder? Wir können glücklich sein, weil wir verfolgt werden, um meines Namens willen. Ja, da werden die Leute eben hinter euch her sein und euch bedrängen und versuchen dann, euch davon abzubringen, von dem, was ihr so macht. Und Basti hatte das vorhin schon gesagt, es geht um den Einfluss, den solche Menschen in der Welt haben. Und das will Jesus eben veranschaulichen und er macht das mit 2 Beispielen, mit 2 Bildern, nämlich Salz und Licht. Und in den nächsten Versen, die Verse 13 bis 16, da redet Jesus genau das. Ihr, wieder die direkte Anrede, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid Salz, ihr seid Licht. Und damit sind wir alle angesprochen, wenn wir wissen, jawohl, Jesus Christus ist mein persönlicher Herr. Ich habe ihn in mein Leben eingeladen, weil ich weiß, dass er bezahlt hat für meine Schuld. All das, was ich verbrochen habe, das hat Jesus getragen und hat das am Kreuz gebüßt und meine Schuld dann eben dort bezahlt. Und jetzt gilt es uns, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Und wieder einmal ganz einfache Bilder und Beispiele, Vergleiche, die Jesus gebraucht, um uns Wahrheit nahe zu bringen. Denn Salz und Licht, das gehört ja zu unserem Alltag. Hat heute Morgen jemand schon ein Frühstücksei gegessen? Ja, gehen doch so ein paar Hände hoch, ja. Mit Salz, oder? Sonst will man ja gar nicht, ne? Habt ihr heute Morgen schon euer Licht angemacht? Da kam irgendwie jemand was, aber eigentlich brauchen wir es im Moment nicht, weil wir ja in der helleren Jahreszeit sind, ja, aber nichtsdestotrotz, in der helleren Jahreszeit, warum? Weil es draußen schon Licht gibt. Also Salz und Licht, damit haben wir jeden Tag zu tun. Und das, was dann aber hier auch auffällt, ist eben neben dieser direkten Anrede, die Jesus verwendet, auch, dass er den Indikativ verwendet. Ja, ihr wisst, an mir ist so ein halber Lehrer verloren gegangen und da muss ich halt auch immer so ein paar deutsche Grammatik einbringen. Ihr seid, nicht der Konjunktiv, ihr könnt, ihr sollt, ihr müsst, ihr dürft. Nein, ihr seid Salz und Licht der Erde. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ganz egal, ob wir es wollen oder auch nicht, ihr seid es. Und was will Jesus uns jetzt nun damit sagen? Wir wollen uns das mal so ein bisschen anschauen. Ihr seid das Salz der Erde. Ja, Salz, ja, möchten wir schon haben auf unser Frühstücksei. Salz möchten wir aber auch in anderen Speisen haben. Denn ansonsten, ja, schmeckt es nicht wirklich. Ja. Irgendwie ist es dann doch ziemlich fade und man vermisst da wirklich etwas. Aber Salz kann, ja, eben würzen. Wir kriegen aber auch Durst davon. Und etwas, was wir wahrscheinlich heute weniger gebrauchen, als das früher der Fall gewesen ist, Salz macht auch haltbar, es konserviert. Und das sind dann eben nur so mal drei Eigenschaften, die das Salz hat. Aber was Jesus hier nun genau meinte, das ist jetzt nicht ganz sicher. Aber wir können das auch, und da bin ich dann wieder nicht nur Lehrer, sondern auch Theologe, auch das gut überleiten auf das geistliche Leben. Wenn Salz würzt, dann können wir sagen, ja, ohne Christen hat die Welt keinen Geschmack. Da ist sie ungenießbar. Ohne dieses Salz, da schmeckt das Ganze nicht. Die gläubigen Christen sind das Salz in der Weltsuppe. Würzen wir unsere Umwelt? Merken die das? Das Salz macht durstig. Machen wir die Leute um uns herum durstig auf Jesus Christus, auf das Kreuz hin? Dass sie davon mehr wissen wollen, dass sie davon sich beschäftigen, sich damit auseinandersetzen, bekommen sie das Verlangen von dem Wasser des Lebens, das diesen Durst stillen kann, den geistlichen Durst stillen kann, bekommen sie das Verlangen danach, wenn sie mit uns zusammen sind? Das Salz konserviert, es macht haltbar. Unser Glaube ist eine lebendige Hoffnung, die nicht vergeht, sondern über dieses Leben hinaus Bestand hat, bis in Ewigkeit anhält. Leben wir so, dass andere das erkennen können? Und das, was Jesus ja auch sagt, ist, dass er das nicht nur auf einen bestimmten Bereich beschränkt, also nur so du in deiner kleinen Welt, wo sich die dann auch immer befindet, nein, sondern er sagt, ihr seid das Salz der Erde, der ganzen Erde, ihr seid das Salz der Erde, ihr, die ihr mir nachfolgt und die ihr gläubig an mich seid. Und damit gibt Jesus seinen Jüngern schon einen Hinweis auf den Auftrag, den sie später von ihm bekommen und den sollen sie ja global, also weltweit ausführen. Die ganze Erde soll durchdrungen werden von der Wirkung des Salzes, von der Wirkung der Christen. Und welche Eigenschaft man jetzt auch von diesen dreien dann immer favorisieren mag, dann bleibt eines noch ganz wichtig zu sagen, das Salz entfaltet seine Wirkung nur dann, wenn es sich auflöst, wenn es sich selbst auflöst. weiß ich wie, vielleicht habt ihr mal euer Essen gewürzt und dann habt ihr gemerkt, vielleicht war es vorher schon feucht geworden und dann habt ihr auf einmal so einen ganzen Klumpen an einer Stelle drauf getan. Boah, willst du dann auch nicht essen? Ja? Sondern wir sehen schon zu, dass sich das Salz dann gleichmäßig verteilt. Wir rühren dann nochmal kräftig um in der Pfanne, im Topf oder wo auch immer, damit das Salz dann überall hingeht und nicht nur so verklumpt auf einer Stelle ist. Und nachher, dann durchdringt es eben auch das Essen und verteilt sich dann auch. Und dann sehen wir es nicht mehr und dann ist es auch angenehm im Geschmack, weil wir es eben richtig gut gewürzt haben. Wenn wir das Fleisch haltbar machen wollen, dann legen wir es in Salz ein oder auch den Fisch und dann dringt das Salz auch dort hinein, löst sich auf und dadurch wird es haltbar. Ja, wir sind August, aber vielleicht müsst ihr schon an den nächsten Winter denken. Habt ihr schon Streusalz bei euch im Keller? Was macht das Streusalz, wenn es draußen glatt ist? Es dringt auch in das Eis ein und löst es auf und dann können wir nicht mehr ausrutschen darin. Das Salz entfaltet seine Wirkung nur, wenn es sich selbst auflöst. Wenn Jesus damit jetzt sagt, und damit sind wir an einem ganz wichtigen Punkt seiner Lehre angekommen, ihr seid das Salz der Erde, dann meint er nur dann, wenn ihr euch selbst aufgebt in mich hinein, dann kann sich eure Wirkung voll entfalten. Nur dann. Wenn ihr mir nachfolgt und eine Wirkung in der Welt erreichen wollt, dann hat das nur so einen Weg oder eine Möglichkeit, wenn ihr das mit einer sich selbst verleugnenden Einstellung macht. Selbstauflösung statt Selbstverwirklichung. Selbstauflösung statt Selbstverwirklichung. So lautet die Aufforderung, die Jesus uns hier weitergibt. Nicht wir zuerst, so wie es uns in unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Welt dann oftmals dargestellt wird, sondern anders. Ihr zuletzt, wir zuletzt, ich zuletzt. Selbstauflösung statt Selbstverwirklichung ist das, was Jesus sagt. Wir sollen mehr schauen, was dem anderen gut tut, was für den anderen wichtig ist, als da nur auf uns selbst zu sehen. Und was wir dann auch mitbekommen von Jesus oder von seiner Lehre ist, dass wir uns nicht zu schämen brauchen für seine Botschaft, die er uns gegeben hat. Denn das ist nach wie vor die beste Botschaft der Welt. Und wir sind ja immer ganz vorsichtig damit. Ja? Aber wir haben die beste Botschaft der Welt. Und das gilt es, denke ich, auch immer wieder uns bewusst zu machen, damit wir uns dafür nicht schämen, sondern auch selbstbewusst damit auftreten, weil wir selbstbewusst in Jesus sein können. Und dann gelingt es uns, vielleicht auch hier und da ein wenig Salz zu streuen. Wir haben Möglichkeiten, ja, bei so einem speziellen Missionseinsatz, vielen Dank Gudrun für die Einladung dann im September, dann daran teilzunehmen. Wir können das aber natürlich auch dort, wo wir selbst wohnen, wo wir unterwegs sind, wo wir arbeiten, wo wir leben und die Leute um uns herum ein wenig durstig zu machen, ein wenig neugierig zu machen auf Jesus Christus hin. Und das können wir selbstverständlich und ganz natürlich machen, denn es gehört untrennbar zu unserem Sein dazu, zu unserem Leben dazu. Oder macht ihr da eine Trennung? Sonntagmorgen, 10 Uhr bis 11:30 Uhr, Gemeinde, Gottesdienst. Und was dann danach kommt, den Rest der Woche, ist eine andere Geschichte, ein anderes Leben. So soll es nicht sein. Sondern 24/7, 24 Stunden den Tag, 7 Tage die Woche dürfen wir Jesus nachfolgen. Ihr seid das Salz der Erde. Und dann sagt Jesus etwas, was eigentlich gar nicht möglich ist. Wenn das Salz jetzt aber fade wird, wenn es Geschmack verliert, ja, das kann eigentlich gar nicht sein, dann wird eben auch noch einiges damit passieren. Aber Jesus spricht ja eben auch hier in einem Bild. Und wenn er sagt eben, ihr seid das Salz der Erde, dann bezieht er die Möglichkeit in Betracht, dass dieses Salz anscheinend doch irgendwie unbrauchbar wird. Im Unterschied zu dem eigentlichen, zu dem natürlichen Salz. Das kann also seine Wirkung verlieren. Und ich habe bei Hans Bruns, der ja auch eine Bibelübersetzung herausgegeben hat, der sie mit Kommentaren dann auch versehen hat, dieses hier dazu gelesen. Salz reinigt, Salz löst sich auf, also haben wir nochmal eine Eigenschaft, ne, mit der Salz reinigt, Salz löst sich auf und macht schmackhaft. So sollen die Jünger Jesu sein und wirken. Ohne sie wäre die Welt noch ungenießbarer, als sie ist. Aber Salz muss hinein in die Speise und sich auflösen. Christen, die sich zurückziehen und sich selbst leben, verfallen dem Gericht Gottes und dem Gespött der Umgebung. Man geht über sie hinweg und sie werden zertreten. Sie werden zertreten. Wir sind das Salz der Erde. Kann Jesus uns gebrauchen als ein solches? Auch beim zweiten Vergleich, ihr seid das Licht der Welt, da lässt uns Jesus eigentlich auch gar keine Wahl. Ne? Wollen wir oder sollen wir, müssen wir? Wir sind es einfach, wir sind das Licht der Welt. Und wenn ich das dann so höre, ihr seid das Licht der Welt, dann denke ich, hey, Moment mal, da gibt es doch noch eine andere Aussage im Johannesevangelium. Die 7 Ich-Bin-Worte und eines davon lautet, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ihr? Ich? Ja, wie denn nun? Wie passt das zusammen? Wie können wir uns das erklären? Wie können wir dann damit umgehen? Und ich glaube, es hilft uns, wenn wir da auch mal einen Vergleich machen oder ein Bild nehmen, dass wir das dann auch besser nachvollziehen können. Jesus ist die Sonne, eine Lichtquelle aus sich selbst. So stark, dass sie auch eigentlich gar nichts anderes braucht. Und sie versorgt so viele andere Planeten und Sterne mit ihrem Licht, so auch den Mond. Die Sonne scheint am Tag. Der Mond scheint, ja, kann man das so sagen, in der Nacht. Aber er wird angestrahlt von der Sonne und er gibt nur das Licht weiter. Aber auch, wenn wir mal sternenklare Nächte haben, dann sehen wir auch den Mond leuchten, entweder in seiner vollen Pracht oder eben auch nur teilweise. Und ja, in diesem Monat, im August, haben wir ja sogar zweimal Vollmond, ganz am Anfang und ganz am Ende. Da wurde auch in den Medien viel drüber gesagt. Und dann kommt es uns manchmal auch fast taghell vor. Wäre das nicht toll, wenn unsere Umgebung, die geistig dunkel ist, taghell wird, weil wir das Licht Gottes weitergeben an die Welt? Ihr seid das Licht der Welt. Wenn wir uns von Jesus anscheinen lassen und wenn wir das dann weitergeben. In diesem Verhältnis, denke ich, dann können wir das verstehen und können wir das nachvollziehen, dass wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und dann aber auch seine Jünger anspricht, ihr seid das Licht der Welt. Und so sind wir dann eben auch mit Jesus dann dabei. In dem Text geht es weiter, wo Jesus dann sagt, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Na klar, das sehen wir ja auch. Und manchmal haben wir auch, ich glaube so, ich denke auch manchmal, da wenn man durch Frankreich fährt und dann auch irgendwo mal so auf Hügeln sieht und dann steht da so eine Burg oder stehen auch tatsächlich so einige Häuser drauf. Also die Stadt, die kann sich nicht verstecken. Ja, die ist einfach da. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Das ist ja auch für uns ganz logisch. Und ganz selbstverständlich ist ja auch das Licht nicht dazu da, um es zu verstecken. Ich mache das Licht ja auch nicht an, ich zünde die Kerze auch nicht an, ich zünde die Lampe auch nicht an, um sie unter einen Scheffel zu setzen. Ein Scheffel ist so ein Hohlmaß, also ich stelle mir das immer so ähnlich wie so einen tönernen Eimer vor, der so ein Fassungsvermögen von so 12,5 Litern hat, also ein bisschen größerer Putzeimer. Wir haben ja meist so 10 Liter, weil wir sind ja ne, in unseren Maßeinheiten. Und ich würde dann nicht eine Kerze anzünden und dann einen Eimer drüber stellen, sondern man stellt das Licht so auf, dass es überall zu sehen ist. Und damals waren die Häuser ja schon noch wesentlich einfacher gebaut als unsere. Man hat eigentlich nur einen einzigen großen Raum gehabt. Und dann reichte auch durchaus eine einzige Lichtquelle aus, um das ganze Haus auszuleuchten. Und auch heute ist es so, dass wir dann ja immer gucken, wo kann die Lampe am besten angebracht werden. Die allermeisten finden wir an der Zimmerdecke. Und wenn sie von dort runterhängen, und können sie dann eigentlich auch ziemlich ungehindert das ganze Zimmer, den ganzen Raum erleuchten. Ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Licht verfehlt seinen Zweck, wenn es versteckt wird, wenn es verdeckt wird. Wenn wir uns in unserer Eigenschaft als das Licht der Welt bedeckt halten, dann entsprechen wir nicht der Vorgabe, die Jesus hier mit seinem Vergleich macht. dann ist da etwas falsch, dann sind wir sogar ungehorsam. Ganz anders, Jesus, der uns ja sogar auffordert, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Nein, nicht verstecken, lasst es leuchten vor den Menschen, damit sie es auch sehen können. Die Menschen sollen unser Licht sehen. Was steckt dahinter? Sollen sie dann uns sehen? Oh ja, doch, hat sie heute mal ein schönes Hemd angezogen, dann, dass er sich sehen lassen kann und sich auch gekämmt und sogar rasiert, damit ich dann auch vernünftig aussehen kann. Und jetzt stelle ich mich hier in den Strahler und werde angeleuchtet. Das kennen wir ja so ein bisschen so vom Fotografen, oder wir haben auch sogar eine Redewendung, sich ins rechte Licht zu rücken. Da ist es ja dann genau so, wir sind beim Fotografen, der kommt dann auch an mit seinen Scheinwerfern und sagt dann auch, ja, na, dreh dich vielleicht so ein bisschen zur Seite, dann kommt dein Profil besser raus. Jetzt noch so ein bisschen das Kinn nach unten, damit man nicht das Doppelte sieht oder kein Schatten aufs Gesicht fällt oder was auch immer. Aber es geht nicht darum, dass wir uns ins rechte Licht drücken, sondern es geht dann darum, dass Jesus auch sagt, lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen unser Licht leuchten lassen, damit unsere guten Werke gesehen werden können, aber nur mit dem Ziel, dass Gott gepriesen wird. Und zwar nicht von uns, sondern von den anderen Menschen. In wenigen Wochen haben wir da unser Sommerfest. 25 Jahre sind wir als Gemeinde hier im Casino. Das ist das Jubiläum. Wir sind nicht 25 Jahre alt als Gemeinde, wir sind schon älter. Ja, aber wir sind seit 25 Jahren hier im Casino und das ist allemal auch eine Feier wert. Und mit diesem Sommerfest, dann wollen wir gerade auch unsere Nachbarn einladen, die manchmal so das Empfinden haben, zumindest das, was sie uns widerspiegeln, als ob sie uns hier ertragen müssten. Wir haben aber auch sehr viele positive Rückmeldungen. Also es gibt dort auch schon durchaus gute Kontakte hier und da. Aber wir wollen die Beziehungen noch vertiefen und wir wollen ihnen wirklich zeigen, worum es uns geht. Und dann geht es uns aber eben nicht darum, dass wir unser Haus vorstellen wollen, dass wir unser Gemeindegelände vorstellen wollen und dann eben alles gut ins gute Licht bringen. Jo, die haben es drauf, die haben es echt drauf. Und eine gute Bratwurst kriegen die alle mal hin. Sondern dass wir das alles machen, weil Gott uns lieb hat und weil er uns erlöst hat und weil er uns eine lebendige Hoffnung gegeben hat, die wir niemals verlieren können, weil er uns ein Leben gibt, das uns Sinn gibt und mit dem wir unterwegs sein können, tiefen Frieden, tiefe Freude und mit Jesus unterwegs sein können. Licht ist dazu da, um zu leuchten, um anderen Menschen vor allem auch den Weg zu zeigen, damit die anderen Menschen etwas sehen können. Das soll uns ausmachen. Dazu sind wir das Licht der Welt, damit wir hinweisen können auf den, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt und ich habe euch so lieb, dass ich mein Leben für euch gelassen habe. Und wenn wir unser Licht so leuchten lassen sollen vor den Menschen, damit sie unsere guten Werke sehen, dann stellt sich die Frage auch, was kann ich meinem Nächsten Gutes tun, dass er hinter meinem Tun Gott erkennt? Wie hat Jesus das gemacht? Jesus ging auf die Leute zu und er nahm sich ihrer Bedürfnisse und Nöte an und er half ihnen in ihren ganz konkreten Situationen. Waren Menschen krank? Hat er sie gesund gemacht? Waren Menschen von bösen Geistern besessen? So hat er sie davon befreit. Sind Menschen hungrig gewesen? Dann hat er sie satt gemacht. Oftmals in einer übernatürlichen Art und Weise, die uns irgendwo abhanden gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das ihm immer noch zutrauen, dass er das machen kann. Und so hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, missioniert. Durch ihn kamen viele Menschen oder durch sein Verhalten sind viele Menschen auch zum Glauben gekommen. Und er setzte dann eben die Liebe zu Gott an die erste Stelle und die Liebe zum Nächsten. Dieses Doppelgebot, was wir auch im Matthäus-Evangelium nochmal später bekommen werden. Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Wichtigste, was wir tun sollen, wenn wir ein Leben unter der Herrschaft Gottes führen. Lasst euer Licht leuchten, damit sie eure guten Werke und euren Vater im Himmel sehen. Was kann ich meinem Nächsten tun, dass er hinter meinem Tun Gott erkennt? Auch im Matthäus-Evangelium, wo es schon in die Endzeit hineingeht, die Jesus anspricht, wo er dann auch einmal sagen wird, ich bin krank gewesen, habt ihr mich besucht? Ich bin nackt gewesen, habt ihr mir etwas zum Anziehen gegeben? Ich bin hungrig gewesen, habt ihr mir etwas zu essen gebracht? Ich war im Gefängnis, habt ihr mich besucht? Also ganz konkrete Hinweise, wie das dann auch gemacht werden kann. Und da gibt es sicherlich auch noch mal ganz anderes, was für uns dann auch heute noch mal vielleicht ein bisschen näher ist. Wir kennen Leute, die einsam sind. Sie mal einzuladen oder sie zu besuchen oder auch mal ein Gespräch zu führen, das kann so gut tun. Wir kennen Menschen, die unter einem psychischen Druck stehen. Da müssen wir uns nicht gleich als Therapeut aufspielen, aber manchmal tut es auch einfach gut, wenn wir ihnen zuhören. Da gibt es Menschen, die trauern um den Verlust eines geliebten Menschen. Und da können wir Anteil nehmen. Und da kann auch vielleicht dann darüber Jesus auch neue Hoffnung schenken. Menschen, die krank sind oder schwach sind, wie können wir da ganz praktisch helfen? Vielleicht auch schon einfach dadurch, für sie einzukaufen oder auch bei ihnen sauber zu machen, irgendwie so in der Art. Menschen, die fremd hier sind, die die deutsche Sprache nicht kennen, da können wir auch behilflich sein. Deutsch mal anders machen wir jetzt schon seit einigen Monaten, wo wir Ukrainern helfen, ihre Deutschkenntnisse so ein bisschen zu trainieren und so ein bisschen auch zu verbessern. Und da möchten wir ihnen auch mit der Liebe Gottes begegnen und da möchten wir auch Licht für sie sein. Aus dieser Finsternis, aus diesem schrecklichen Erleben, aus dem sie herausgekommen sind, hier nach Deutschland. Alle Leute, die Flüchtlinge gewesen sind, haben so eine schwere Situation. Und wenn ihr so ein bisschen überlegt, dann fallen euch sicherlich noch mehr Möglichkeiten an, was man dort auch machen kann. Denn ihr kennt die Leute, die um euch wohnen und da werdet ihr gut auch die konkreten Bedürfnisse erkennen können. Es liegt dann an uns, ob diese Menschen dann auch zu unserem Nächsten werden, denen ich mir eben mit der Liebe Gottes begegne. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht der Welt. Mit diesen Vergleichen will Jesus uns zeigen, wie wir uns eben in dieser Welt, in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, in unserer Umwelt verhalten sollen, gerade diesen Menschen gegenüber, wie wir leben sollen. Und ich möchte euch bitten, und ich glaube, dass diese Predigt schon einiges bewirkt hat, wenn ihr euch diese Frage mitnehmt. Was kann ich meinem Nächsten Gutes tun, dass er hinter meinem Tun Gott erkennt? Wenn ihr einen Stift dabei habt, einen Zettel, dann notiert euch das vielleicht gerade. Was kann ich meinem Nächsten Gutes tun, dass er hinter meinem Tun Gott erkennt? Lasst uns gute Dinge tun an unseren Mitmenschen, weil wir von Gott geliebt sind. Und diese Liebe, die sollen die anderen spüren. Vielleicht geht es heute Nachmittag schon los, spätestens aber in 3 Wochen beim Sommerfest soll das auf jeden Fall zu sehen sein. Und das kann sich dann fortsetzen von Tag zu Tag. Und so wollen wir uns wirklich mit dieser Frage eben auseinandersetzen und sie mitnehmen in die nächsten Tage, dass Gott uns zeigt, wie ich und wie du Salz der Erde und Licht der Welt sein können. Unsere guten Werke sollen wir den Leuten zeigen, aber nicht, um uns auf die Schulter zu klopfen, sondern um auf Gott, auf Jesus Christus hinzuweisen. Amen.